MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. MENA Watch Dossier Nummer 2. Jüdische Präsenz im Westjordanland. Eine völkerrechtliche Analyse von Florian Markel.
Seit 1967 sind sichere und anerkannte Grenzen das Ziel aller Friedensbemühungen im arabisch-israelischen Konflikt. Die Bedingungen für sichere Grenzen Israels stehen nicht im Widerspruch zum Friedensprozess, sondern bilden dessen Fundament. Wer Frieden anstrebt, muss diese Bedingungen berücksichtigen. Wenige Monate nach dem Sechstagekrieg vom Juni 1967 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat einstimmig einen seiner wohl wichtigsten Beschlüsse. In Resolution 242 betonte er die Notwendigkeit, auf einen gerechten und dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, in dem jeder Staat der Region in Sicherheit leben kann. Ein solcher Frieden müsse auf zwei Grundsätzen beruhen. Erstens, auf dem Rückzug der israelischen Armee aus Gebieten, die während des jüngsten Konflikts besetzt wurden. Und zweitens, auf der Beendigung des Kriegszustands unter Achtung und Anerkennung der Souveränität, territorialen Unversehrtheit und politischen Unabhängigkeit eines jeden Staates in der Region und seines Rechts, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen frei von Androhung oder Akten der Gewalt in Frieden zu leben. Damit schrieb der Sicherheitsrat das Prinzip nieder, dem bis heute die Versuche zur Beendigung des arabisch-israelischen Konflikts folgen: Land für Frieden.
Das klingt einfach, ist es aber nicht. Das fängt schon damit an, dass bereits seit mehr als 50 Jahren über die Bedeutung der recht einfach klingenden Worte von Resolution 242 gestritten wird, da von dem Text zwei Versionen existieren. In der englischen Version, in der die Resolution verfasst wurde und die daher die gültige ist, ist von einem israelischen Rückzug aus Gebieten die Rede. In der französischen Version hingegen aus den Gebieten. Während letztere also im Gegenzug für Frieden einen israelischen Rückzug aus allen Gebieten fordert, die 1967 neu unter israelische Kontrolle gekommen sind, fasst die erste auch einen israelischen Rückzug aus manchen, aber nicht notwendigerweise aus allen Gebieten ins Auge. Genau das war die Absicht der Verfasser des Textes. Der britische UN-Botschafter Lord Carradon erläuterte die Beweggründe für diese spezifische Formulierung.
Wir haben nicht gesagt, dass es einen Rückzug zur 1967er Linie geben sollte. Wir haben das den nicht eingefügt. Wir haben absichtlich nicht von allen Gebieten gesprochen. Wir alle wussten, dass die Grenzen von 1967 nicht als permanente Grenzen gezogen worden waren, sondern die Waffenstillstandslinien von vor ein paar Jahrzehnten waren. Wir haben nicht gesagt, dass die 1967er Grenzen für immer Bestand haben müssen. An anderer Stelle bekräftigte er den Gedanken hinter dem Resolutionstext folgendermaßen: Wir hätten sagen können, Sie gehen zurück zur 1967er Linie. Aber ich kenne die 1967er Linie und es ist eine faule Linie. Man könnte keine schlechtere Linie als internationale Grenze haben. Arthur Goldberg, der damalige UN-Botschafter der Vereinigten Staaten, pflichtete Carradon bei. Verlangt die vom UN-Sicherheitsrat einstimmig angenommene Resolution 242 einen Rückzug der israelischen Armee aus allen Gebieten, die Israel während des Sechstagekriegs 1967 besetzt hat? Die Antwort lautet nein. Der Grund dafür, keinen vollständigen Rückzug Israels zu fordern, war ganz einfach. Die oft fälschlicherweise als Grenzen von 1967 bezeichneten Waffenstillstandslinien waren für Israel alles andere als sicher.
Von den Golanhöhen aus terrorisierte die syrische Armee weite Teile Galiläas mit Artilleriebeschuss. In Jerusalem feuerten jordanische Soldaten auf Zivilisten im israelischen Teil der Stadt. Angreifer sickerten über die Waffenstillstandslinien nach Israel ein, um dort Attacken auszuüben. Und an seiner schmalsten Stelle, nördlich von Herzliya, war das Land keine 14 Kilometer breit und gegen einen Angriff von den Hügeln im Westjordanland kaum zu verteidigen. Mit Resolution 242 sollte ein Verhandlungsprozess angestoßen werden, an dessen Ende ein Frieden zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn stehen sollte, der es allen Staaten ermöglicht, in sicheren und anerkannten Grenzen zu leben. Wie auch immer die Details eines hoffentlich einmal zustande kommenden Friedens aussehen mögen, Tatsache ist, dass die grüne Linie zwischen Israel und dem Westjordanland dem jüdischen Staat keine solche sichere Grenze bietet. Israel konnte 1979 mit Ägypten Frieden schließen und sich vom Sinai zurückziehen, weil die entmilitarisierte Halbinsel eine Pufferzone darstellt, die Überraschungsangriffe verunmöglicht. Gegenüber dem Westjordanland existiert eine derartige strategische Tiefe nicht. Das wurde insbesondere durch die israelischen Erfahrungen im Oslo-Friedensprozess unterstrichen, der zur Schaffung der palästinensischen Autonomiebehörde und zum Rückzug Israels aus den bevölkerungsreichsten Gebieten im Westjordanland führte.
Ab Mitte der 1990er Jahre lebte im Westjordanland die überwältigende Mehrheit der Palästinenser in der sogenannten Zone A, in der einzig die palästinensischen Autonomiebehörden für die zivile Verwaltung und die Sicherheit zuständig waren. Insbesondere palästinensische Bevölkerungszentren wie Nablus, Jenin, Tulkarm, Ramallah, Bethlehem, Jericho und 4/5 von Hebron standen unter alleiniger palästinensischer Kontrolle. Im Alltag des Großteils der Bevölkerung war Israel als Besatzungsmacht nicht mehr vorhanden. Israel und das Westjordanland waren physisch nicht voneinander getrennt. Doch das Wagnis, Yasser Arafat und die PLO zu Machthabern über die Palästinenser zu machen, kam Israel teuer zu stehen. Anstatt eines zukünftigen Staates mit allen dafür erforderlichen Strukturen, wurde eine terroristische Infrastruktur aufgebaut, deren tödliche Folgen über die israelische Gesellschaft hereinbrachen, nachdem Arafat sich in den Verhandlungen von Camp David im Sommer 2000 einem Frieden mit Israel verweigert hatte. Über 1000 Israelis wurden bei den fast täglich stattfindenden Massakern in Restaurants, Einkaufszentren, Bussen und auf Märkten getötet.
Selbst der als Hardliner verschriene Ariel Sharon, der im März 2001 israelischer Premier wurde, wartete mit einem groß angelegten Militäreinsatz zu, bis er nicht mehr anders konnte. Im März 2002 tötete ein Selbstmordattentäter der Hamas beim schwersten Anschlag des palästinensischen Terrorkriegs bei einer Pessachfeier im Parkhotel in Netanya 30 Menschen und verletzte 140. Daraufhin befahl Sharon die Operation Schutzschild, in der die israelische Armee gegen die Terrorinfrastruktur vorging, die unter Arafat aufgebaut worden war. Dabei drang die Armee in Teile des Westjordanlands vor, die im Zuge des Friedensprozesses unter palästinensische Kontrolle gekommen waren. Bei Razzien wurden Sprengstofflager, Bombenbauwerkstätten und Waffenlager zerstört sowie zahlreiche Waffen beschlagnahmt. Der Versuch der palästinensischen Führung, Land im Gegenzug für Frieden zu geben, hatte Israel einen Terrorkrieg eingebracht, wie ihn der jüdische Staat in dem jahrzehntelangen Konflikt noch nicht erlebt hatte und führte zur größten Militäroperation im Westjordanland seit 1967. Nach der Operation Schutzschild ging die Zahl schwerer Terroranschläge zurück. Wirklich gestoppt werden konnte das Blutvergießen aber erst mit der Errichtung des israelischen Sicherheitszauns, der ungefähr entlang der grünen Linie verläuft, und mit dem zum ersten Mal Israel physisch vom Westjordanland getrennt wird.
Doch nicht nur der Verhandlungsweg ist gescheitert. Auch einseitige Schritte Israels haben nicht den erhofften Erfolg gebracht. Nach dem vollständigen israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 übernahm die islamistische Hamas dort gewaltsam die Macht und verwandelte den Küstenstreifen in eine Terrorbastion gegen Israel. Da Israel die Grenze Gazas zu Ägypten, die sogenannte Philadelphia-Route, folglich nicht mehr kontrollierte, gelangten enorme Mengen an Waffen in die Hände verschiedener Terrorgruppen im Gazastreifen mit schwerwiegenden Folgen. Der Raketenterror gegen Israel aus dem Gazastreifen begann zwar schon vor dem israelischen Abzug 2005, nahm danach aber dramatisch zu. Innerhalb eines Jahres steigerten sich die Raketenangriffe um mehr als das Fünffache. Dramatisch war freilich auch die qualitative Veränderung. Betrug die Reichweite der Hamas-Raketen vor dem israelischen Abzug rund 7 Kilometer, haben heute vom Iran gelieferte Raketen eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. In den Jahren danach, zwischen 2008 und 2021, musste Israel 4 größere Militäroperationen unternehmen, um den Raketenterror zumindest zeitweise zu unterbinden. 2014 schlugen palästinensische Raketen erstmals in Tel Aviv und Jerusalem ein. So populär der Gaza-Abzug einst gewesen sein mag, die Erfahrungen in den Jahren seitdem haben dafür gesorgt, dass ein ähnliches Vorgehen im Westjordanland so gut wie ausgeschlossen ist. Einzig der israelischen Präsenz und der Zusammenarbeit mit Jordanien ist es zu verdanken, dass die Westbank nicht zu einer ähnlichen Raketenhochburg geworden ist wie der Südlibanon nach dem israelischen Rückzug 2000 und der Gazastreifen nach 2005.
Der Osloer Friedensprozess ist gescheitert. Seit mehr als 10 Jahren weigert sich die palästinensische Führung, auch nur in Verhandlungen einzutreten. Daraus ergibt sich für Israel folgendes Dilemma. Die israelische Linke hat recht, dass Israel schon aus Eigeninteresse nicht ewig die Kontrolle über Millionen Palästinenser im Westjordanland aufrechterhalten kann, weil der Preis dafür zu hoch ist, politisch, militärisch, wirtschaftlich und moralisch. Die israelische Rechte hingegen meint, dass ein einfacher Rückzug aus dem Westjordanland nicht möglich ist, ohne die Sicherheit Israels massiv zu gefährden, und umfangreiche Militäroperationen nötig würden, um israelische Bürger vor Terrorattacken aus dem Westjordanland zu schützen. Auf absehbare Zeit ist ein auf dem Verhandlungsweg erreichbarer Frieden mehr Wunschdenken geschuldet als einer nüchternen Einschätzung der Realität. Ein Verhandlungsfrieden mit der palästinensischen Führung ist genauso wenig möglich wie ein israelischer Rückzug hinter die grüne Linie. Entgegen einem gerade in Europa weit verbreiteten Vorurteil ist die Besatzung eine Folge des Krieges gegen Israel und nicht dessen Ursache. Wer glaubt, ein Ende der Besatzung würde zu einem Ende des Krieges führen, gibt sich einer gefährlichen Illusion hin.
Israel kann seine Nachbarn nicht zwingen, seine Grenzen anzuerkennen. Mit Ägypten und Jordanien gibt es zwar Friedensverträge, mit dem Libanon, in dem die Hisbollah immer mehr Macht gewinnt, kann davon aber genauso wenig die Rede sein wie mit Syrien unter dem Massenmörder Bashar al-Assad oder mit der aktuellen palästinensischen Führung durch Fatah bzw. Hamas. Die anerkannten Grenzen, von denen in Resolution 242 die Rede ist, sind augenblicklich nicht in Reichweite. 1976 fasste der damalige israelische Außenminister Yigal Alon den Kern der israelischen Überlegungen über verteidigungsfähige Grenzen folgendermaßen zusammen. Sie müssen Israel die minimal erforderliche strategische Tiefe sowie Verteidigungslinien geben, die topografisch von strategischer Bedeutung sind. Trotz aller technologischen Veränderungen, die seitdem das Kriegswesen revolutioniert haben, hat sich an diesen beiden Erfordernissen nichts geändert. Konkret folgen daraus 4 Bedingungen. Erstens, Israel muss die Kontrolle über das Jordantal behalten. Das nur spärlich bewohnte Tal erstreckt sich entlang der Grenze zu Jordanien vom See Genezareth im Norden bis zum Toten Meer im Süden. Es bietet die einzige natürliche Verteidigungslinie gegen Angriffe aus dem Osten. Es stellt eine verteidigungsfähige Barriere gegen vorrückende feindliche Armeen dar, die von einer überschaubaren Zahl stationierter Truppen lange genug aufgehalten werden können, um die IDF, die israelischen Verteidigungskräfte, zu mobilisieren. Das Jordantal im Osten ist das Äquivalent zur Sinai-Halbinsel im Westen. Es verleiht Israel die erforderliche strategische Tiefe. Die Kontrolle des Tals ist darüber hinaus unerlässlich, um das Eindringen von Terroristen sowie den Schmuggel von Waffen aller Art ins Westjordanland zu unterbinden. Sie ist also der entscheidende Faktor, um zu verhindern, dass aus dem Westjordanland ein zweiter hochgerüsteter Gazastreifen wird. Für alle genannten Zwecke müssen die IDF im Jordantal physisch präsent sein. Die nötigen Aufgaben können weder von technischen Warnsystemen erfüllt werden, noch werden die Israelis sie an etwaige internationale Truppen übertragen. Mit derartigen Einheiten hat Israel zu schlechte Erfahrungen gemacht, um seine Sicherheit von ihnen abhängig zu machen.
Zweitens, Israel muss den Luftraum über der Westbank kontrollieren. Israel ist ein sehr kleines Land, das binnen weniger Minuten überflogen werden kann. Um ankommende feindliche Raketen oder Flugzeuge abfangen zu können, muss es den Luftraum über dem Westjordanland unter Kontrolle haben.
Drittens, Israel muss strategisch wichtige Höhenzüge kontrollieren. Das umfasst vor allem drei Gebiete: die Hügel im Westjordanland, die Berge um Jerusalem und die Golanhöhen. Die Hügel im Westjordanland überblicken das nur wenige Kilometer vom Mittelmeer entfernte israelische Küstengebiet. In diesem Teil Israels leben mehr als 70% seiner Bevölkerung und befinden sich mehr als 80% seiner Industrieanlagen, sowie fast alle Flughäfen und maritimen Häfen. Raketenbeschuss von diesen Bergen aus würde das Leben in Israel lahmlegen. Ein besonders heikler Ort ist der internationale Flughafen Ben-Gurion. Von den Bergen rund um Jerusalem könnten Terroristen die israelische Hauptstadt unter Beschuss nehmen und deren Bevölkerung bliebe eine Vorwarnzeit von nur wenigen Sekunden. Die Golanhöhen dienten vor 1967 Syrien als permanente Basis für Angriffe auf Israels Norden und waren im Yom Kippur-Krieg das Einfallstor für syrische Truppen.
Viertens, ein möglicher zukünftiger palästinensischer Staat muss demilitarisiert sein. Selbst im derzeit unwahrscheinlichen Fall eines Friedensschlusses zwischen der palästinensischen Führung und Israel muss sichergestellt sein, dass ein etwaiger Staat Palästina keine militärische Bedrohung für Israel darstellen kann. Dem israelischen Verständnis nach bedeutet demilitarisiert, dass keine Sicherheitsbedrohung im palästinensischen Territorium oder auf dem Weg über dieses entstehen kann, die das tägliche Leben in Israel bedroht. Praktisch bedeutet das, dass die Palästinenser nicht über bewaffnete Einheiten verfügen dürfen, die über Polizeieinheiten mit entsprechender Ausrüstung hinausgehen und keine Stationierung ausländischer Armeen zulassen dürfen. Darüber hinaus muss die palästinensische Polizei terroristische Strukturen bekämpfen und verhindern, dass ausländische Terrorgruppen palästinensisches Territorium zum Ausgangspunkt für Angriffe auf Israel machen. Das sind die israelischen Bedingungen für sichere Grenzen, die seit 1967 Gegenstand von Verhandlungen und Teil des Friedensprozesses sind. Das hat nicht zuletzt der israelische Vater des Friedensprozesses, Yitzhak Rabin, so gesehen.
Am 5. Oktober 1995, rund einen Monat vor seiner Ermordung durch einen israelischen Rechtsextremen, hielt Yitzhak Rabin seine letzte Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Anlass der Ansprache war die Ratifizierung des sogenannten Interimsabkommens, besser bekannt unter dem Namen Oslo II, mit dem das Westjordanland in drei verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten aufgeteilt wurde. In seiner Rede umriss Rabin, wie er sich das Endergebnis des maßgeblich von ihm repräsentierten Friedensprozesses vorstellte. Neben dem jüdischen Staat Israel solle eine palästinensische Entität entstehen. Diese solle weniger sein als ein Staat, aber unter der Autorität der Palästinenser selbst stehen. Diese solle weniger sein als ein Staat, aber unter der Autorität der Palästinenser selbst stehen. Die Grenzen des Staates Israel, so führte Rabin aus, werden jenseits der Linien liegen, die vor dem Sechstagekrieg existiert haben. Wir werden nicht zu den Linien vom 4. Juni 1967 zurückkehren. Zu den Veränderungen, die im Rahmen einer Friedenslösung unternommen werden müssten, gehörte zuallererst das geeinte Jerusalem als Hauptstadt Israels unter israelischer Souveränität. Die Sicherheitsgrenze Israels sollte sich Rabin zufolge im weitesten Sinne im Jordantal befinden. Darüber hinaus würden einige Siedlungen bzw. Siedlungsblöcke, die östlich dessen liegen, was früher die grüne Linie war, Israel angeschlossen. Weitere Siedlungsblöcke sollten in Judäa und Samaria, also im Westjordanland, entstehen.
Das also war, wenn man es so nennen will, das Vermächtnis von Rabins Friedensprozess. Ein jüdischer Staat Israel mit der geeinten Hauptstadt Jerusalem, erweitert um Siedlungen auf dem Gebiet des Westjordanlands und mit einer Sicherheitsgrenze im Jordantal. Daneben eine palästinensische Entität, die voll selbst verwaltet werde, aber weniger als ein Staat sei. Obwohl Israel im Jahr 1995 bereits von einer Welle von Selbstmordattentaten der Hamas erschüttert worden war, gab sich Rabin, zumindest nach außen hin, weiter optimistisch, dass Frieden mit der PLO möglich wäre und diese entschlossen gegen den Terror vorgehen werde. Die Entwicklung hat danach gezeigt, dass bei dieser Hoffnung der Wunsch Vater des Gedankens war. Für viele Israelis hat das Scheitern des Friedensprozesses unterstrichen, dass die Sicherheit Israels keine Frage von geschlossenen Verträgen und gegenseitigem Vertrauen sein kann, sondern an Bedingungen geknüpft ist, die mehr oder weniger den genannten vier Punkten entsprechen. Die beschriebenen israelischen Sicherheitsbedingungen stehen nicht im Gegensatz zu einer Friedenslösung, sondern sind vielmehr eines ihrer Fundamente. Ohne sie können die angestrebten sicheren Grenzen für den jüdischen Staat nicht verwirklicht werden.
Die widersprüchliche Frage der illegalen Siedlungen. So oft von besetzten palästinensischen Gebieten gesprochen wird, so oft ist auch von illegalen israelischen Siedlungen die Rede. Die Siedlungen werden in unzähligen UN-Resolutionen genauso als illegal bezeichnet wie von der Europäischen Union. Der Internationale Gerichtshof stellte 2004 in einer von der UN-Generalversammlung eingeforderten rechtlichen Stellungnahme fest, dass die israelischen Siedlungen auf dem besetzten palästinensischen Territorium inklusive Ostjerusalem in einem Bruch des internationalen Rechts errichtet wurden. Wie bei anderen oft wiederholten Redewendungen stellt sich auch hier die Frage, worauf stützt sich dieses Urteil? Nach welchem Recht sollen israelische Gemeinden im Westjordanland illegal sein?
Der Internationale Gerichtshof beruft sich, wie viele andere auch, zur Anprangerung der Siedlungen als illegal auf die vierte Genfer Konvention von 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Die entscheidende Passage findet sich in Artikel 49 Absatz 6 und lautet:
Die Besatzungsmacht darf nicht Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder transferieren.
Der überwältigende Großteil der Verdammung der israelischen Gemeinden im Westjordanland stützt sich auf diesen einen Satz. Dabei ist weder klar, ob er darauf überhaupt angewendet werden kann, noch was genau mit ihm eigentlich ausgesagt wird. Israel vertritt bekanntlich die Position, dass es sich beim Westjordanland nicht um besetztes, sondern um umstrittenes Gebiet handelt, weswegen die vierte Genfer Konvention keine Anwendung finden könnte. Viele andere, darunter die Vereinten Nationen, die EU, der Internationale Gerichtshof und etliche andere Stimmen, vertreten die gegenteilige Sichtweise. Doch was bedeutet diese Passage in Artikel 49 eigentlich genau?
Bereits auf den ersten Blick müsste die Formulierung verstören. Wenn Israelis sich im Westjordanland niederlassen, so tun sie das aus einer Reihe unterschiedlicher Gründe. Unstrittig ist aber, dass sie nicht dazu gezwungen werden, sondern das freiwillig tun. Es kann keine Rede davon sein, dass diese Menschen vom israelischen Staat dorthin deportiert oder auch nur transferiert werden. Orte wie beispielsweise Hebron, in denen es jahrtausendelang eine jüdische Gemeinde gegeben hat, wurden erst im Zuge der jordanischen Besatzung buchstäblich judenrein gemacht. Um nun zu verstehen, was mit diesem Artikel 49 der vierten Genfer Konvention beabsichtigt war, muss man in deren Entstehungszeit zurückgehen, also in die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erläutert, dass die Absicht dieser Passage darin bestand, eine Praxis zu verhindern, die im Zweiten Weltkrieg von bestimmten Mächten angewandt wurde, die Teile ihrer eigenen Bevölkerung in besetzte Gebiete transferiert haben, aus politischen und rassischen Gründen oder um, wie sie behaupteten, diese Gebiete zu kolonisieren. Solche Transfers haben die wirtschaftliche Lage der eingeborenen Bevölkerung verschlechtert und deren eigenständige ethnische Existenz gefährdet.
Bezug genommen wurde also auf die verschiedenen Umsiedlungsaktionen im Zuge des Zweiten Weltkriegs, allen voran die unmenschlichen Bevölkerungsverschiebungen und Mordprogramme, die von den Nationalsozialisten in Europa betrieben wurden und die etliche Millionen Todesopfer zur Folge hatten, darunter vor allem Jüdinnen und Juden, die aus ganz Europa in die Vernichtungszentren im heutigen Polen deportiert und dort ermordet wurden. Der Zweck von Artikel 49 sollte es sein, Menschen vor einer derartigen Umsiedlungs- und Vernichtungspolitik zu schützen. Was das mit der Lage im Westjordanland zu tun haben soll, ist erst einmal völlig schleierhaft. Weder werden Israelis gezwungen, dorthin zu ziehen, noch verfolgt Israel im Westjordanland Umsiedlungs- oder Deportationspläne gegenüber den Palästinensern. Der Genfer Konvention ging es um den Schutz vor Menschheitsverbrechen. Die Gründung israelischer Gemeinden im Westjordanland damit auf eine Stufe zu stellen, kommt einer Relativierung der Nazi-Gräueltaten gleich.
Was hat dann aber der so viel bemühte Artikel 49 mit den Siedlungen im Westjordanland zu tun? Die Antwort findet sich in semantischen Streitigkeiten. Außer Frage steht, dass Deportationen staatliche Zwangsakte sind. Aber in der umstrittenen Passage ist nicht nur von Deportationen die Rede, sondern auch von Transfer. Was damit freilich gemeint ist, erschließt sich aus dem Text nicht. Und das öffnet unterschiedlichen Interpretationen Tür und Tor. Dass diese Passage aus Artikel 49 auf die israelischen Gemeinden im Westjordanland nicht zutreffe, war auch die Haltung der Levi-Kommission, die 2012 von Premier Benjamin Netanyahu eingesetzt wurde, um den rechtlichen Status der Siedlungen zu erörtern. Sie kam zu dem Schluss, dass Israel eine Politik verfolgt habe, die es Israelis erlaubte, sich aus freien Stücken jenseits der grünen Linie niederzulassen. Sie hatte keinen Zweifel, dass die Errichtung jüdischer Siedlungen in Judäa und Samaria aus der Sicht des internationalen Rechts nicht illegal ist. Andere sind der Ansicht, dass aus Artikel 49 zumindest keine pauschale Verurteilung sämtlicher israelischer Siedlungen ableitbar sei. Eine solche würde den keineswegs unbedeutenden Teil jener Siedlungen im Westjordanland außer Acht lassen, die von israelischen Staatsangehörigen errichtet wurden, zuweilen auf Privatgrundstücken, die seit den Tagen des britischen Mandats oder sogar des Osmanischen Reichs im Besitz von Juden waren, oder auf privatem Grund, der zum vollen Marktwert rechtmäßig von seinen Eigentümern erworben wurde. Diese Siedlungen haben keine Unterstützung von der israelischen Regierung erhalten, manche von ihnen sind sogar gegen deren expliziten Willen errichtet worden. Im Gegensatz dazu sind wieder andere der Ansicht, dass Israelis unter keinen Umständen das Recht haben, sich im Westjordanland niederzulassen. Freiwilligkeit hin oder her, jede Ansiedlung von Israelis jenseits der grünen Linie stelle in den Worten einer UN-Sicherheitsratsresolution von 1980 eine schwere Verletzung der Genfer Konvention dar. Dieser Auslegung folgen all jene, die unter Berufung auf die vierte Genfer Konvention israelische Gemeinden im Westjordanland als illegal bezeichnen.
Es kann allerdings keine Rede davon sein, dass die israelischen Gemeinden die wirtschaftliche Lage der Palästinenser im Westjordanland verschlechtern oder schädigen würden. Vielmehr trifft das Gegenteil zu. Palästinenser, die in den israelischen Siedlungen und Wirtschaftszonen arbeiten, verdienen ein Vielfaches des palästinensischen Durchschnittslohns und können Sozialleistungen in Anspruch nehmen, die es für Arbeitskräfte im Westjordanland sonst nicht gibt. Außerdem unternimmt Israel nichts, was die ethnische Existenz der Palästinenser gefährden würde. Die gegenteilige Interpretation des Artikel 49 impliziert, Israel müsste mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sicherstellen, dass die Westbank und Ostjerusalem genau das ethnisch von allen Juden gesäuberte Land bleibt, zu dem es in den 19 Jahren unter jordanischer Besatzung von 1948 bis 1967 gemacht worden war. Völlig zu Recht kritisiert ein britischer Jurist, dass mit einem solchen Verständnis des Völkerrechts die Ironie ins Absurde gesteigert würde, wenn behauptet wird, dass Artikel 49, der entworfen wurde, um eine Wiederholung der Völkermordpolitik der Nazis zur Schaffung judenreiner Gebiete zu verhindern, jetzt bedeuten soll, dass Judäa und Samaria, also das Westjordanland, judenrein gehalten werden müssen, von der israelischen Regierung und notfalls unter dem Einsatz von Gewalt gegen die eigene Bevölkerung. Überall sonst würde als klar antisemitisch verurteilt werden, wenn Juden grundsätzlich verboten würde, sich in einem bestimmten Gebiet niederzulassen. Aber ausgerechnet in dem Gebiet, das die historische Wiege des Judentums war, soll der jüdische Staat Israel dafür sorgen müssen, dass hier keine Juden leben.
Wenn eine solche Interpretation wirklich gültiges internationales Recht ist, dann müsste neben der Verurteilung der Siedlungspolitik des jüdischen Staates auch die von etlichen anderen Ländern auf der Tagesordnung von UNO, EU und Co. stehen. Denn Siedlungen in umstrittenen Gebieten sind keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal des israelisch-palästinensischen Konflikts. Doch wie sieht die Praxis abseits des israelischen Falles aus? Sind die Maßstäbe, die an Israel angelegt werden, dieselben, nach denen andere derartige Situationen auf der Welt bewertet werden? Lässt sich aus dem internationalen Vergleich eine einheitliche Praxis ablesen? Schauen wir uns beispielhaft 3 von 8 Fällen an, die vom Völkerrechtler Eugene Kontorowitsch in einer Studie analysiert wurden. Osttimor, Westsahara und Libanon.
Osttimor war eine portugiesische Kolonie, die Mitte der 1970er Jahre in die Unabhängigkeit entlassen werden sollte. Ein Vorgang, der von Indonesien unterbunden wurde, das 1975 in Osttimor einmarschierte und das Land 1976 annektierte. Auf internationalen Druck hin stimmte Indonesien 1999 der Abhaltung eines Referendums zu, in dem sich 78% für die Unabhängigkeit Osttimors aussprachen, die schließlich 2002 erlangt wurde. In der Besatzungszeit betrieb Indonesien in Osttimor eine umfassende Siedlungspolitik, die zum einen die Bevölkerungskonzentration in bestimmten Teilen Indonesiens vermindern und zum anderen die ethnische Zusammensetzung Osttimors verändern sollte. Im Großen und Ganzen erfolgte die Einwanderung von Indonesiern in das besetzte Gebiet auf freiwilliger Basis, aber der Staat bot umfangreiche Anreize. In Anwerbebüros wurde gezielt Werbung für die Ansiedlung in Osttimor gemacht, die Neuankömmlinge erhielten kostenlos Land zugeteilt, darüber hinaus gab es finanzielle und andere Unterstützungsleistungen. Wie viele Indonesier in das besetzte Gebiet von Osttimor zogen, ist nicht genau feststellbar. Schätzungen vom Ende der 1990er Jahre sprachen aber von fast 20% der Gesamtbevölkerung Osttimors. Auf dem Weg zur Unabhängigkeit verpflichtete sich Osttimor zum Schutz dieser während der Besatzung zugezogenen Indonesier. Das neue Nationalitätsgesetz erschwerte den Siedlern zwar den Zugang zur Staatsbürgerschaft, sie konnten bis auf wenige Ausnahmen aber im Land bleiben. Obwohl die ehemalige Kolonialmacht Portugal und die internationale Staatengemeinschaft die Besetzung und Annexion Osttimors verurteilten, thematisierte dennoch kein Staat und keine internationale Organisation die indonesische Siedlungspolitik als Verstoß gegen die Genfer Konvention. Zu keinem Zeitpunkt wurde hier Artikel 49 bemüht, um eine Politik zu verurteilen, die klar auf die Veränderung der ethnischen Zusammensetzung der besetzten Gebiete abzielte. Im Zuge der Konfliktbeilegung wurde weder gefordert, dass die Siedler Osttimor verlassen müssten, noch wurde der indonesische Staat zur Zahlung von Entschädigungen verpflichtet.
Westsahara war bis Mitte der 1970er Jahre eine spanische Kolonie, die nach dem spanischen Rückzug 1976 von Marokko besetzt und zuerst zusammen mit Mauretanien, später aber alleine regiert wurde. Seit dem Einmarsch bestand die marokkanische Politik dahin, die Westsahara zu marokkanisieren. Marokko unternahm im Land umfangreiche Infrastruktur und andere Bauvorhaben. Wirtschaftliche Anreize, darunter deutlich höhere Löhne, freies Wohnen und andere Unterstützungsmaßnahmen, lockten zahlreiche Marokkaner an. Diese Politik führte dazu, dass heute in der Westsahara Schätzungen zufolge 2-mal so viele Marokkaner leben wie gebürtige Sahrauis. Kontorowitsch fasst zusammen. Die Siedler stellen heute eine substanzielle Mehrheit der Bevölkerung des Gebiets dar. Intensive Bemühungen um ein Ende des Konflikts und der Besatzung sind bis heute gescheitert. Angesichts der massiven demografischen Veränderung, hervorgerufen durch die marokkanische Siedlungspolitik, ist fraglich geworden, wie eine Unabhängigkeit der Westsahara überhaupt noch aussehen könnte. Trotz anhaltender internationaler Kritik an der marokkanischen Besatzung wurde die marokkanische Siedlungspolitik weder von Staaten noch von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen verurteilt. Nie wurde Marokko unter Bezugnahme auf Artikel 49 der 4. Genfer Konvention eines Bruchs des Völkerrechts beschuldigt. Niemals wurde in den Bemühungen um eine Konfliktlösung der Abzug der marokkanischen Siedler gefordert.
Im Jahr 1976 intervenierte Syrien in den Bürgerkrieg im Libanon, der bis 2005 unter syrischer militärischer Besatzung blieb. In dieser Zeit zogen Hunderttausende Syrer in den Zedernstaat, syrische Firmen kontrollierten wesentliche Zweige der libanesischen Wirtschaft und wurden bei staatlichen Auftragsvergaben bevorzugt. Syrische Siedler machten rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes aus, die zahlreichen syrischen Arbeitskräfte machten viele Libanesen arbeitslos. Im Zuge des Rückzugs 2005 verließen etliche Syrer das Land, aber viele blieben im Libanon. Die internationale Gemeinschaft verurteilte die syrische Besatzung, prangerte den Zuzug von Syrern aber genauso wenig an, wie international agierende Menschenrechtsorganisationen es taten. Zu keinem Zeitpunkt wurde hier behauptet, dass Syrien gegen das Völkerrecht nach Artikel 49 der Genfer Konvention verstoßen würde. Als Ergebnis von Kontorowitschs Vergleichen lassen sich aus der Staatenpraxis folgende Schlüsse ziehen.
Erstens, in allen Fällen einer länger andauernden Besatzung eines an die Besatzungsmacht angrenzenden Gebiets gibt es mehr oder minder umfangreiche Siedlungstätigkeiten, von denen einige tiefgreifende Auswirkungen auf die Demografie der besetzten Gebiete haben. Oftmals geht der Zustrom von neuen Siedlern Hand in Hand mit der Flucht oder Vertreibung zahlreicher Bewohner aus den besetzten Gebieten. Die großen Ausnahmen diesbezüglich waren die vietnamesische Besatzung Kambodschas und die israelische Besatzung des Westjordanlandes.
Zweitens. In allen untersuchten Fällen ging die fast selbstverständliche Siedlungstätigkeit mit weitgehendem internationalen Schweigen einher. Außer den betroffenen Ländern selbst verurteilten weder Staaten noch internationale Organisationen die jeweilige Siedlungspolitik als Bruch des Völkerrechts. Und in keinem Fall wurde auf einen Verstoß gegen Artikel 49 der Genfer Konvention verwiesen.
Drittens. In keinem Fall forderte die internationale Staatengemeinschaft im Rahmen von Konfliktlösungsprozessen den Abzug der Siedlerbevölkerung aus dem besetzten Gebiet. Das forderten höchstens die betroffenen Staaten selbst, wie etwa Zypern im Falle der türkischen Siedler im türkisch besetzten Norden des Landes. Vielmehr wurde mehrfach explizit Sorge dafür getragen, dass die Siedler vor Ort bleiben und an der Zukunftsgestaltung des Landes mitwirken können.
All das steht im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Staaten, internationale Organisationen und andere Akteure sich im Fall der israelischen Siedlungen im Westjordanland positionieren. Die staatliche Praxis zeigt, dass Artikel 49 ausschließlich bemüht wird, um Israel an den Pranger zu stellen. Der Vergleich zwischen Israel und ähnlich gelagerten Schauplätzen zeigt in aller Klarheit, wie hohl die Berufung auf internationales Recht bei der Verurteilung israelischer Siedlungen ist. Wenn Regeln und Normen nicht konsistent auf alle ähnlich gelagerten Fälle Anwendung finden, sondern auf einen einzigen Fall beschränkt bleiben, handelt es sich nicht um Recht, sondern um Willkür, die in der Verkleidung von Recht auftritt. Dass diejenigen, die Israel aussondern und ausschließlich israelische Siedlungen als illegal verurteilen, ausgerechnet das internationale Recht im Munde führen, ist nicht Ausdruck des Bemühens um die Einhaltung internationalen Rechts. Und regelrecht antisemitisch wird die Angelegenheit, wenn bei der Anwendung von Artikel 49 auf Israel von der internationalen Gemeinschaft ausschließlich Handlungen von Juden ins Visier genommen werden, während die der arabischen Bevölkerung ignoriert werden. Wenn Israel ein Verbrechen begeht, indem es seinen Bürgern erlaubt, in Gebieten zu leben, die als besetzt oder umstritten definiert werden, dann müsste das vernünftigerweise auf jeden Israeli zutreffen, der in die umstrittenen Gebiete zieht, nicht nur auf Juden. Das würde tausende Beduinen und israelische Araber beinhalten, die in verschiedene Viertel von Ostjerusalem gezogen sind und dort tausende illegale Häuser errichtet und Geschäfte eröffnet haben. Verstößt es gegen die vierte Genfer Konvention, wenn ein israelischer Araber zu Verwandten nach Ramallah, Nablus oder Jenin zieht? Oder wird hier einfach mit zweierlei Maß gemessen?
Zusammenfassend lässt sich sagen, mit der exzessiven Interpretation eines einzigen, wenig präzisen Satzes wird eine völkerrechtliche Verpflichtung für Israel kreiert, die auf keinen anderen Staat und keinen anderen Konflikt der Welt angewandt wird. Um einen Teil der Unklarheiten der Passage von Artikel 49 zu beseitigen, wurde die entsprechende Bestimmung im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofes aus dem Jahr 2008 umformuliert. Dort wird die unmittelbare oder mittelbare Überführung durch die Besatzungsmacht eines Teils ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet zu einem Kriegsverbrechen erklärt. Dass die Erweiterung auf mittelbare Überführung eingefügt wurde, zielte direkt auf Israel ab. Geltendes Völkerrecht wurde daraus allerdings nicht. Israel ist, wie die USA, Indien, Russland, die Türkei und Dutzende andere Staaten auch, kein Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs und daher an dessen Bestimmungen nicht gebunden.
Viele der Siedlungen sind das Ergebnis privater Initiativen, die zum Teil sogar gegen den Willen des israelischen Staates durchgesetzt und auf Land gebaut wurden, das entweder in jüdischem Besitz war, bevor Jordanien 1948 das Westjordanland illegal okkupiert und alle Juden vertrieben hat, oder das auf rechtlich einwandfreiem Wege gekauft wurde. Zumindest in diesen Fällen können weder der Geist noch die Buchstaben von Artikel 49 Anwendung finden. Geradezu eine Perversion internationalen Rechts stellt der Versuch dar, aus der Genfer Konvention die Verpflichtung abzuleiten, dass Israel jegliche Niederlassung eigener Staatsbürger jenseits der grünen Linie sogar verhindern müsse. Wie der internationale Vergleich zeigt, werden hier an den jüdischen Staat völlig andere Maßstäbe angelegt, als es an alle ähnlich gelagerten Fälle weltweit geschieht. Angesichts der völlig unverhältnismäßigen Aufmerksamkeit, die von der internationalen Gemeinschaft auf israelische Siedlungen gelenkt wird, stellt diese ständige Kritik Israels eine diskriminierende und unfaire Anwendung internationalen Rechts dar. Das legt die Vermutung nahe, dass die dauernde Kritik der israelischen Siedlungspolitik nicht von der Sorge um die Unverletzlichkeit des Rechts oder die Erfordernisse von Gerechtigkeit getragen wird, sondern von anderen politischen und militärischen Überlegungen.
Die vollständige Version dieses Dossiers können Sie in der Druckversion kostenfrei bestellen oder von menawatch.com downloaden. Aktuelle Entwicklungen und ausführliche Informationen zu den in den Podcasts behandelten Themen finden Sie ebenfalls auf menawatch.com.